diese Kapitel 40 bis 55, die in eine ganz besondere Zeit hineingesprochen sind, des Volkes Israel, nämlich in der Gefangenschaft, die schließen ab mit den Versen aus dem Kapitel 55 von Vers 6 bis Vers 13. Wir haben es überschrieben mit dem Titel, wenn man friedlos ist. Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Rufet ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchte die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken, mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Es sollen Zypressen statt Dornen wachsen und Myrten statt Nesseln. Und dem Herrn soll es zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Amen. Also, wenn man friedlos ist, nicht wahr? Wenn man etwas sucht, liebe Freunde, und nicht findet, ist man friedlos. Dann ist der Frieden dahin. Das fängt schon beim Autoschlüssel an. Den hat selbstverständlich der Bub verlegt oder die Frau, aber man hat es nie selber getan. Und wenn man ihn nicht hat und nicht losfahren kann, dann sucht man ihn überall und dann wird man aufgeregt und der häusliche Frieden ist schon dahin. Zum Glück gibt es noch einen Ersatzschlüssel, den man dann finden kann. Aber schon beim Autoschlüssel fängt es an, wenn man ihn sucht, ist man friedlos. Das wird noch schwieriger, wenn man die Scheckkarte verloren hat. Kennen Sie das? Ein schrecklicher Gedanke. Ich suche überall. Und dann sehe ich immer deutlicher, wie jener, der es gefunden hat, in der Bank steht und fröhlich meine Ersparnisse abholt. 1.000, 2.000, 3.000 lässt sich ein Schein nach dem anderen herausgeben und ich finde ihn nicht mehr. Der ganze Frieden ist dahin. Aber viel schlimmer als Autoschlüssel oder Scheckkarte ist der Terminkalender. Wenn man den verloren hat, das ist für mich unvorstellbar. Zum Glück noch nie passiert. Sehen Sie, bei uns zum Beispiel an der Stiftskirche werden die Predigtpläne gemacht weit voraus. Die haben wir bis zum Weihnachtsfest 1994. Ja, ich sagte immer schon, wenn der Herr wiederkommt im nächsten Jahr, dann muss ich sagen, Herr, ich habe noch 5-mal zu predigen, dann kannst du wiederkommen. Sehen Sie, und wenn man den verloren hat und eine Hochzeit wohl vorbereitet, ein halbes Jahr vorher eingetragen, ich weiß aber nicht mehr, kein Terminkalender mehr, die Braut kommt, die sitzt hier, Bräutigam auch, der Pfarrer kommt nicht. Die Gemeinde sitzt da und singt, geh aus mein Herz, 13 Verse, der Pfarrer kommt nicht. Der Pfarrer kommt überhaupt nicht, der Terminkalender verloren. Ein schrecklicher Gedanke, der mich unruhig macht, bis in die tiefste Seele. Doch, wenn man etwas verloren hat, ist man friedlos. Aber am allerschlimmsten ist, wenn man nicht etwas verloren hat, sondern wenn man jemand verloren hat. Das geht schon bei den Personen an, wenn man ein Kind verloren hat oder wenn man den Mann oder die Frau verloren hat, dann ist man friedlos. Aber erst recht, wenn man Gott verloren hat. Die tiefste Ursache des Unfriedens ist die Gottverlorenheit. Die tiefste Ursache unseres Unfriedens und jeglichen Unfriedens ist die Gottverlorenheit. Und einer, der mir sagt, Herr Eisler, ich kann letztlich keinen Frieden finden. Ich war im Urlaub, ich habe alles getan, aber ich habe keinen Frieden. Dann frage ich, haben Sie denn noch Frieden mit Ihrem Gott oder haben Sie den verloren? Wenn Sie heute Abend friedlos sind, prüfen Sie nach, ob Sie Ihren Gott verloren haben. Dieses Volk nämlich, dieses Volk Israel, das hier angeredet ist, im Jahr 2500 vor Christus, in der babylonischen Gefangenschaft, hat seinen Gott verloren, dieses Volk, und deshalb hat es keinen Frieden mehr. Und so suchten sie auch ihren Gott. Sie suchten ihn, so wie wir immer suchen, in drei Richtungen. Sie suchten ihren Gott in der Vergangenheit. Dort im Tempel war er, dort bei den alten Versammlungen, dort bei den Erinnerungen. Aber sie waren ja von ihrer Vergangenheit hart abgeschnitten. In der Vergangenheit konnten sie ihren Gott nicht finden. Und dann suchten sie in der Gegenwart. Aber die Lage als Volkssplitter in einer Gesellschaft war unendlich schwer. Von einer multikulturellen Gesellschaft war damals noch nicht die Rede. Es hieß nicht einmal Ausländer raus, sondern die galten gar nichts. Das waren gleichsam Nullen in der Gesellschaft. Und dort suchten sie und sie konnten ihren Gott nicht finden, weil die Lage zu dunkel und zu schwer war. Und so suchten sie in der Zukunft, aber am politischen Horizont flammte das Wetterleuchten eines neuen Weltkrieges auf. So war diese Exilgemeinde zwischen schwärmerischer Hoffnung und letzter Verzweiflung hin und her gerissen. Ihren Gott konnten sie nicht finden. Genauso wie viele heute ihn auch nicht finden können. Sie suchen ihren Gott in der Vergangenheit, früher. Damals war es doch ganz anders. Damals, als man noch mit den Eltern in den Gottesdienst ging, zur Kinderkirche geschickt wurde, damals doch im Konfirmandenunterricht und damals im Jugendkreis. Aber man ist von dieser Vergangenheit wie durch eine Wand abgeschnitten. So sucht man in der Gegenwart. Und heute sucht man nicht überall herum, sondern am meisten und am besten sucht man in sich selbst. Es gibt tausend Anweisungen, den Gott in sich zu finden. Treppensteigen in die eigene Seele. Das Suchen Gottes in mir selber. Meditation ist in. Und sie finden Gott nicht. In uns ist dieser Gott nicht. In uns heulen allenfalls die Wölfe. Und dann sucht man ihn im Morgen. Morgen. Am neuen Horizont, aber auch unser Horizont, sieht nicht golden aus, sondern ist genauso das Wetterleuchten von neuen und neuesten Kriegen. Doch wir fragen eigentlich viel mehr, wie gleich dieser junge Schriftsteller, dieser Rückkehrer nach dem Zweiten Weltkrieg, der es dann so gesagt hat, wo ist denn der alte Mann, der sich Gott nennt? Warum redet er nicht? Gebt doch Antwort, warum schweigt er denn? Warum gibt keine Antwort? Gibt denn keine Antwort? Jesaja hat schon damals eine Antwort gegeben denen, die ihren Gott suchen. Leider wurde er überhört und wird heute immer noch überhört. Man will dort weitersuchen, wo nichts zu finden ist. Und Jesaja sagt, wo nichts zu finden ist, da braucht ihr auch gar nicht zu suchen. Gott hat sich nicht in der alten Heimat hinten vergrübelt. Er hat sich nicht in den bestehenden Tagesfragen in euch selber versteckt. Er hat sich nicht in eine politische Zukunft verzogen. Jesaja sagt ganz einfach, Gott ist da. Gott ist da. Sucht ihn, denn er ist zu finden. Zugegeben, und so sagt er es mit dem Wörtchen, zugeben, er ist nicht immer zu finden. Nicht immer zu finden. Sondern hier heißt es, sucht ihn, solange er zu finden ist. So wie es dann später heißt im Neuen Testament, solange es heute heißt. Solange es heute heißt. Einer, der beim Kirchentag in München war, ein aufmerksamer Zuhörer und Beobachter, sagte mir, er habe ein einziges Mal einen lauthalsen, drohenden Protest einer Halle mit 5000 gehört. Ein Geschrei, wie er es nie vernommen hätte auf dem ganzen Kirchentag in vielen Veranstaltungen. Und das war dort, als ein bekannter Theologe im Rahmen einer Podiumsdiskussion gesagt hat, dass man diesen Gott nicht immer finden könne und dann anfügte, dass es in jedem Leben ein zu spät gäbe. Und daraufhin habe die Halle nicht nur gepfiffen, sondern geradezu gekrölt und aufgestanden, wie man so etwas heute noch sagen könnte, dass es einmal zu spät sein könnte und dass einmal ein Gericht sei. Ob Hallen krölen, ob Millionen es ablehnen, ob Kirchen es nicht mehr glauben. Jesaja hat es gesagt. Solange er zu finden ist. Einmal ist er nicht mehr zu finden. Und ich denke immer wieder an Alexander dem Großen, der eine Stadt belagerte. Und solange er sie belagerte, zündete er 3 Kerzen an, die konnte man sehen. Und die Kerzen wurden nacheinander angezündet und war die 3. Kerze abgebrannt. Dann griff er die Stadt an. Solange die Kerzen brannten, solange sie brannten, konnte herausgekommen werden und es wurde Frieden geschlossen, war die 3. Kerze abgebrannt, gab es nur noch Schrecken und Gericht. Liebe Freunde, Jesaja ist die 2. Kerze. Jesus ist die 3. Kerze. Nach ihm kommt keiner mehr. Diese Leute reden nicht wie Parlamente, die reden nicht wie Philosophen, die auch eine Meinung haben, nicht wie Diskussionsteilnehmer, die auch ihren Senf dazu abgeben, sondern sie reden wie Parlamentäre, die man abspürt, dass sie warnen. Versäumt nicht die Stunde, solange er zu finden ist. Mit einer Bibelstundenteilnehmerin vereinbarte ich vor ein paar Wochen ein nicht unwichtiges Gespräch. Und wir beide sagten, ach ja, dann damals nach Pfingsten bin ich wieder da und nach Pfingsten habe ich auch Zeit, dann treffen wir uns wieder. Dann können wir es bereden. Und 8 Tage später war sie abgerufen worden. Das Gespräch konnte nicht geführt werden. Das Gespräch war vielleicht auch gar nicht so wichtig. Aber es gibt Dinge in ihrem Leben, die geregelt werden müssen. Es gibt Dinge in ihrem Leben, die festgezurrt werden müssen. Es gibt Dinge in ihrem Leben, die in Leine kommen müssen, solange es heute heißt. Jedes Leben hat eine bestimmte Spanne. Und dann gibt es ein Aus und Ende für jeden. Ein tiefer Ernst hinter diesem Schluss unserer Bibelstundenreihe. Solange es heute heißt. Heute so ihr meine Stimme hören werdet. Wer sucht, wird finden. Und Jesus fügt es an, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Also, sucht ihn, solange er zu finden ist. Wo? Erstens, Gott ist mit seinem Weg weit über uns. Das ist das Erste. Wo sollen wir ihn suchen? Erstens, Gott ist mit seinem Weg weit über uns. Sie alle, klar. In groben Zügen kennen wir die Geschichte Israels. Nicht wahr? Sie verkauften diesen Josef und der kam hinunter nach Ägypten und dann zogen alle Brüder später nach und sie siedelten sich dort an. Aber dieser Weg nach Ägypten, der wurde ja geradezu zu einer Sackgasse. Am Nil stöhnten sie als Gastarbeiter. Sie sahen keinen Ausweg mehr aus ihrem Elend. Und da griff Gott selber von oben ein und öffnete den Fluchtweg. Und dieser Fluchtweg, der weitete sich zur Durchgangsstraße durch Wasser und Wüste. Auf ihm gelangte dieses Volk in das gelobte Land und dann sahen sie Pfade durch Weinberge hindurch, Straßen in Städte hinein, Pässe über Gebirge hinweg und dort zogen sie und sie sangen den Psalmvers: Gottes Wege sind vollkommen, die Wege des Herrn sind eitel Güte und Wahrheit. Und bald wurden daraus Heerstraßen, auf denen altisraelitische Könige auszogen, um einen Sieg nach dem anderen zu feiern. Ja, die Kinder Israels rechneten im Glauben damit, dass sich dies alles zur Prachtstraße weiten wird, auf der Messias direkt kommt und sein Volk heimholen wird ins Reich. Vom Fluchtweg zur Prachtstraße, das war der erhoffte Glaubensweg der Israeliten. Vom Fluchtweg zur Prachtstraße, das ist unsere heimliche Glaubenshoffnung. Bestimmt Ihre und meine auch. Sehen Sie, Gott hat uns einen Fluchtweg geschaffen, aus dieser Gefangenschaft der Sünde und Verzweiflung heraus. Und dann hat er uns herausgehauen, aus dieser Schuld und hindurchgebracht auf Pfade, die begehbar wurden, auch auf Straßen der Freude, Straßen ins Glück hinein, auf Pässe, die immer höher hinaufgehen, auch wenn es manchmal schattig war. Eigentlich rechnen wir damit, dass die Straßen, auf denen wir jetzt gehen, in Begleitung dieses Herrn, dass diese Straßen eben anders sind als die, auf denen die gehen, die nicht glauben. Unsere Lebensstraßen, die gehen ja hinauf. Die gehen ja eigentlich ganz hinauf und fädeln sich ein in die güldenen Gassen Jerusalems. Und wenn es dann nicht passiert, dass die Prachtstraße eben zum Messias, zur Gefängnisstraße nach Babel wird, wenn aus dem Höhenweg zum Himmel ein Talweg der Krankheit wird, wenn aus meinem Leidensweg und Glaubensweg aus meinem Lebensweg ein Leidensweg wird, ja, dann kommt einem dieser Gott abhanden und dann kann man ihn nicht mehr finden. Und der Prophet sagt, Gottes Wegplanung für uns ist eine völlig andere, als wir denken und uns ausmalen können. Zwischen seinen Plänen und unseren Träumen ist ein himmelweiter Unterschied. Seine Gedanken sind anders als unsere Überlegungen, sein Wesen ist anders als unsere Vorstellungen, seine Maßstäbe sind anders als unsere Wertskalen. Er hat ja seinen eigenen Sohn auch nicht von der Krippe zur Krone hinaufgeführt, sondern von der Krippe zum Kreuz hinabgeführt. Karl Hartenstein, der Ausleger, den wir immer wieder genannt haben, sagt, der Weg des Kreuzes ist der Weg des Friedens und der Weg des Friedens führt über das Kreuz. Eine treffliche Zusammenstellung und Zusammenfassung dessen, was hier steht. Der Weg des Kreuzes ist der Weg des Friedens und der Weg des Friedens geht über das Kreuz. Gottes Wege sind und bleiben Kreuzwege. Und darauf setzt Gott seinen Willen durch und deshalb sind sie richtig. Es kann mir nichts Besseres geschehen, als dass sich Gottes Wille bei mir durchsetzt. Und geschehe es auch gegen meinen Willen und so, dass es mir Schmerzen bereitet. Es ist nur gut, dass Gottes Gedanken nicht meine Gedanken sind, denn die Seligkeit, die ich ausdenken würde, ist nur eine Spielart der Hölle. Und die Wege, die ich einschlagen würde, würden sich binnen Kurzem als Irrwege entpuppen. Es ist ein Kapitalfehler im Ansatz unseres Denkens und Glaubens, dass wir Gottes Wege auf unserer Wegskizze, die wir machen, suchen. Es ist sträflicher Leichtsinn, wenn wir bestimmen wollen, was Gott planen soll, um uns zu helfen. Die beste Illustration, die ich an dieser Stelle immer wieder habe, steht eben in der Apostelgeschichte 16. Sie wissen es. Und dort war dieser Paulus mit seinen Begleitern Timotheus, Silas und Lukas. Und diese Leute hatten einen Wegplan gemacht, weil sie wussten, so gehen wir und so wird das Evangelium ausgebreitet und das ist die einzige Einfallstraße für das Reich Gottes in Kleinasien. Und so zogen sie los. Und dann heißt ja jener Satz, den ich nie ganz verstanden habe, aber den ich selber exerzieren musste. Sie zogen los und dann heißt es, und der Heilige Geist wehrte ihnen. Umstände, die wir nicht kennen, schnitten den Weg ab. Sie zogen in eine andere Richtung und dort heißt es wieder, der Heilige Geist wehrte ihnen. Sie konnten nicht weiter. Krankheit, Unruhen, Erdbeben, wir wissen es nicht. Kennen Sie das auch? Sie sind einen Weg gegangen und auf einmal können Sie nur sagen, der Heilige Geist wird mir. Umständlich überhaupt nicht erklären kann, haben mir den Weg versperrt. Nur ein ganz schmaler Weg blieb damals für diese Begleiter und Paulus offen und dann gingen sie. Sie kamen an das Ende dieses letzten Weges und sie wussten, eigentlich sind wir die falschen Wege gegangen. Unsere Planung ist zerrissen, so wie man einen Fetzen Papier zerreißt. Und in jener Nacht, als dem Paulus schwer war, sehr schwer, so wie es einem schwer ist, wenn Wegplanungen zunichte werden, da wacht er ja auf, da sieht er ein Gesicht und dieses Gesicht sagt ihm, komm herüber nach Griechenland und hilf uns. Und auf einmal weiß er, es war Gottes Wille, der die anderen Wege versperrte. Es war Gottes Wille, der diesen Weg befohlen hat. Es war Gottes Wille, so schnell wie möglich nach Europa zu kommen. Die durchkreuzten Pläne waren Gottes Kreuzplan und brachten ihn an das erwünschte Ziel. Das war der Schnellweg zum Ziel. Sehen Sie, das meint er hier. Wenn Ihnen Wege abgeschnitten werden oder abgeschnitten sind und Sie es nicht wissen, warum eigentlich Ihnen der Heilige Geist wird, warum Sie auf dem Weg nicht weiter können, ob das ein Berufsweg ist oder ob Sie sich mal vorgestellt haben, auf einem Weg zu gehen mit einer ganzen Familie und jetzt wandern Sie allein. Oder im Alter dachten Sie, der Weg dürfte nicht so steil sein. Wenn ich schon nicht gehen kann, dann muss er wenigstens flach oder ein Gefälle haben. Und Sie diesen Weg gehen und Sie sagen, der Heilige Geist wehrt mir's. Ich kann diesen Gott nicht mehr sehen und finden. Hören Sie's. Der durchkreuzte Plan, der schwere Weg, ist Gottes Kreuzweg und Schnellweg. Sie werden es einmal sehen. Gott ist nicht der verlängerte Arm unserer Wünsche. Gott ist nicht der Bauunternehmer unserer Straßenplanungen. Er ist nicht der Plattenleger für unsere Wege. Ich bin, der ich bin. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Aber dieses Wissen, dass die anderen, der andere, so schwere Weg, den sie kaum übernehmen können, der Gottgewollte ist der Schnellweg zum Ziel. Deshalb müssen Sie mit neuer Deutlichkeit bitten, Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Meine Wege sind nicht eure Wege, aber meine Wege sind die Schnellwege zum Ziel. Das sagt er hier, das sagt er hier. Gott ist mit seinem Weg weit über uns. Aber das Zweite, Gott ist mit seinem Wort nahe bei uns, sagt er jetzt. Gott ist mit seinem Wort nahe bei uns. Diese gefangenen Israeliten, die hörten ja in Babel viele Worte. Auf dem Königsplatz hörten sie die großen Worte orientalischer Herrscher, die den Mund voll nahmen und ewigen Frieden verkündigten. Und nach wenigen Jahren waren sie vom Thron gestürzt. Und dann hörten sie auf den Straßen schöne Worte babylonischer Hofprediger, die den neuen Götterhimmel in schönsten Farben malten. Aber nach kurzer Zeit waren sie abgesetzt und andere sprachen von anderen Göttern. Und in den eigenen Versammlungen hörten sie fromme Worte windiger Heilspropheten, die die baldige Rückkehr prophezeiten. Aber nach wenigen Wochen waren sie als Lügner entlarvt und als Betrüger verjagt. In Babel gab es eine Inflation der Wörter, die den Wert des Wortes aushöhlten. Man wurde immer skeptischer gegenüber großen, schönen, frommen Worten, auf die man sich verlassen konnte. Sehen Sie, nicht nur unser Geld inflationiert, langsamer als auf anderen Erteilen, aber es inflationiert. Das Wort inflationiert. Und mir ist noch einmal deutlich geworden, sehen Sie, als ich aufgewachsen bin nach dem Kriege, da gingen wir auch in den Jugendkreis. Und nur einmal im Jahr, gab es eine Reise nach Stuttgart zu einem Treffen. Das war das große Jungmännertreffen auf dem Killesberg. Und das war eine ganz bewegende Sache für uns. Und dieser Jungennertag endete immer damit, dass sich all die paar tausend junge Leute aus Württemberg, die sich dort trafen, nun um einen Jungmännerpfarrer scharten, der in der Mitte stand und das Schlusswort sprach. Ich weiß nicht mehr, was er genau gesagt hat, aber mit diesem Wort hat dieser Pfarrer gleichsam die Richtung gegeben. Da wusste man, das ist die Linie, in diese Richtung läuft es, so liegt das Werk, so marschieren wir weiter. Und mit diesem Wort konnte man wieder ein Jahr leben. Und heute? Von wegen ein Jugendtag auf dem Gillesberg. Ein Fest reiht sich an das andere. Ein Höhepunkt kommt zum anderen. Hinzu ein Kirchentag mit Tausenden von Reden und lauter Worten, die in verschiedene Richtungen zeigen. Wenn heute einer fragt, ja, wo geht's denn lang? Wo ist denn die Linie der Kirche? Was glauben denn die Pfarrer? Was meint denn die Bibel? Ja, da gibt's eben verschiedene Antworten. Und aus diesen vielen Worten muss man selber dieses Wort herausfiltern. Kein Wunder, dass sich so viele abwenden und sagen, die haben ja auch keine Linie mehr. Und deshalb lassen wir es gleich bleiben. Wo ist denn die Linie? Wo ist denn das Wort? Das Wort inflationiert. Sehen Sie, dann wird ausgerechnet vor unserer Stiftskirche am Sonntagmorgen werden Schriften verteilt von einem noch frömmeren Mann, der eben sagt, dass das, was in der Stiftskirche gesagt ist, ganz bestimmt nicht richtig sei und dass man ihm folgen solle. Und eine bekümmerte alte Frau ruft mich an, was sie denn eigentlich jetzt glauben solle. Dem, was in diesem Schriftchen steht, das doch so schön sei, oder dem, was ich gesagt hätte, dass es nicht Brüder oder Schwestern seien. Sehen Sie, so sieht es aus. Keiner weiß, was links und rechts, oben und unten ist. Woran soll man sich halten? Und wenn man diese Lage kennt, die damals genauso war, deshalb wechselt der Prophet nicht nur ein paar nette Worte, sondern er gibt ein einziges, was ich auch nur noch einmal unterstreichen und weitergeben kann. Liebe Freunde, es gibt nichts anderes als Gottes Wort. Und zwar so, wie es hier aufgeschrieben und uns weitergegeben wird. Und dies ist kein Gerede und kein Geschwätz, nicht zu vergleichen mit einem anderen Wort. Es ist ein wirksames Wort, das dem Regen vergleichbar ist. Der Regen, der auf ausgedörrtes Land fällt und dort neues Leben hervortreibt. Es ist ein lebenschaffendes Wort. Gottes Wort kommt nicht wieder leer zurück. Und seit es durch Jesus Fleisch geworden ist und unter uns wohnt, steht es in gutem Kurs. So wie der Hauptmann gesagt hat, der Hauptmann von Kapernaum, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So wie Petrus sagte, du hast Worte des ewigen Lebens. Ja, wir sollen uns an dieses Wort halten. Er hat Worte des ewigen Lebens, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten. Es wird nicht leer zurückkommen. Dieses Wort wird nicht leer zurückkommen. Das ist das Trostwort für Prediger, für Jugendkreisleiter, für Kinderkirchhelfer. Das ist dieses Trostwort für Großmütter, die dieses Wort ihren Kindern weitererzählen. Es wird nicht wieder leer zurückkommen. Trete ich denn auch jetzt aus der Kirche aus, wo so viele austreten? Aus diesem Laden muss ich austreten. Hier steht, es wird nicht leer zurückkommen. Und wenn mich Resignation befällt, soll ich es nicht doch bleiben lassen? Soll ich nicht dorthin hören? Es wird nicht leer zurückkommen. Es wird gelingen. Dieses Wort kommt zum Gelingen, trotz uns und gegen uns. Gott ist mit seinem Wort ganz dicht bei uns auch heute noch. Und wenn Sie die Bibel aufschlagen haben, sind Sie bei Gott auch. Dritte und letzte. Gott ist mit seinem Werk dicht vor uns. Mit seinem Werk dicht vor uns. Und jetzt hören Sie noch einmal. Ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken, mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Sehen Sie, das klingt fast schon wie ein Märchen. Da beginnen die Berge zu tanzen und zu spielen und zu frohlocken, frei von dem hässlichen Bann, der auf ihr liegt. Ist das Poesie oder fiebrige Wahnvorstellung? Ich glaube nicht. Nach Paulus sehnt sich die Kreatur nach der Offenbarung der Kinder Gottes. Wenn der Mensch frei wird, wird auch die Schöpfung frei. Sicher ist es groß gedacht, zu groß für unser Denken. Aber das Volk verdirbt, wenn es die Hoffnung nicht mehr hat auf eine endgültige Erlösung. Wer überhaupt Gott denkt, darf nicht klein von ihm denken. Unsere Welt, unsere Schöpfung ist nicht das Letzte. Jesaja sieht in einer ganz großen Schau diese neue Welt. Er verkündigt die festliche Prozession der Heimkehrenden. Jesus hat es gesagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen und Johannes skizzierte diese neue Welt. Dorthin weist dieses Wort, dorthin leitet sein Werk, dorthin werden wir in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Jesaja ist das Buch der Heimkehr, sehen Sie, das ist es. Jesaja ist das Buch der Heimkehr. Viele hat es gestärkt. Es kann auch uns stärken. Wer dies vernommen, dass es ein Ziel gibt, ein Aufatmen der Kreatur, eine Heimat, der wird in Freude weiterziehen und in Frieden geleitet werden. Selbst dann, wenn der letzte Augenblick kommt, liebe Freunde, dann werde ich nicht in Trauer abscheiden, sondern ich werde in Freuden ausziehen und in Friede geleitet werden. Und wenn Sie sagen, was sind das für Worte, können die durchgehalten werden? So hören Sie noch einmal einen Satz aus dem Brief des Prälaten Karl Hartenstein, der diese Kapitel hier in dieser Schlosskirche inmitten des schrecklichen Krieges ausgelegt hat. Und am 28. September 1949 schrieb er einen Abschiedsbrief an seine Stiftsgemeinde. Und dort heißt es: Liebe Gemeinde, ich bin auf dem Heimweg. Nehmen Sie es nicht schwer, sondern loben und preisen Sie Gott. Ich bin in tiefem Frieden, in großer Stille und habe ganze Vergebung. In Freude ziehe ich aus und in Friede werde ich geleitet. So ist er heimgegangen. Liebe Freunde, so können wir heimgehen. Wir können jetzt trotz allem, was uns beschwert und belastet, in Freuden ausziehen. Und wir können trotz allem, was uns beschwert und belastet, ob Kriege oder Schrecken kommen, wir sind in Frieden geleitet. Ja, bei diesem Herrn, auch im letzten Augenblick. Der Herr schenke es Ihnen, dass Sie jetzt in Freuden ausziehen und dass Sie in seinem Frieden geleitet sind. So oder so. Amen.